Ja, also jetzt bin ich ja wieder da. Wir haben im August oder allgemein im Sommermonat ein bisschen weniger Prediger zum Einteilen gehabt, deswegen bin ich öfters eingesprungen. Und ich mache weiter mit Gideon. Also Gideon, der wurde ja, als er von Gott berufen wurde, wie Dennis gesagt hat, eigentlich eher unscheinbarer Typ, wurde von Gott als auch als tapferer Held bezeichnet. Und so ist auch meine Predigtreihe, geht um diesen tapferen Helden. Und jetzt kommt es quasi zur Stelle, wo das Höhepunkt, das, wo er mit den 300 Leuten anfängt zu kämpfen gegen diese Übermacht. Und wenn wir an Helden denken, dann denken wir mal an außergewöhnliche Personen. Also Menschen, die schlauer sind, entweder Menschen, die mutiger, klüger, erfolgreicher sind als andere, Vorbilder. Die Welt liebt Helden, Hollywood lebt von Helden. Die Superhelden retten die Welt, große Sportler werden gefeiert. Wir hatten letztens die WM, das sind alles Nationalhelden. Erfolgreiche Unternehmen werden bewundert. Und je außergewöhnlicher jemand ist, desto größer wird es auch sein Ruhm. Und genau deshalb, weil wir es so kennen, weil die Welt so tickt, ist es umso außergewöhnlicher, wie Gott ist. Weil es bei ihm anders tickt. Also bei ihm ist es genau andersrum. Also er sucht nicht zuerst die Stärksten, nicht zu die Erfolgreichsten, sondern er sucht die Menschen, durch die seine Größe sichtbar wird. Und das ist auch die Hauptbotschaft von Gideon. Also sagt, das ist jetzt schon meine, ich glaube, vierte Predigt über Gideon. Aber das ist das, worauf es eigentlich hinausläuft in Gideons Geschichte, worauf sein Leben eigentlich hinausläuft. Und sagt, viele kennen ja die Geschichte, wie 300 Männer am Ende übrig geblieben sind und sie mussten gegen ein riesiges Heer antreten, dagegen kämpfen. Und wenn man das anliest, wenn man sich durchliest, wenn man die Kindergeschichten und sowas davon gehört hat oder auch in der Kinderstunde gehört hat, dann denkt man da an Mut, an Tapferkeit, auf einen hoffnungslosen Kampf. Aber das eigentliche Thema von Richter 7 ist ein anderes. Und zwar, es geht nicht um Gideons Mut, sondern es geht um die große Frage, um die Frage, wer bekommt am Ende die Ehre? Das ist eigentlich das Haupt, wo es am Ende hinausläuft. Kannst du Ding machen? Da könnt ihr schon die Bibel haben aufschlagen. Also wie gesagt, Richter 7. Und wir haben ihn gelesen, wie die Midianiter wollten wieder die Ernte des Volkes Israels ausrauben. Sie haben sich schon versammelt. Und sie haben sich schon in der Ebene Jezreel versammelt, also in der Israel-Ebene versammelt. Und die Bibel beschreibt das Heer mit eindrücklichen Worten. In Richter 7, 12 lesen wir da. Richter 7, 12. Hier wird gesagt, wie ein Heer aus, wie Heuschrecken, unzählbar. Aber das lese ich kurz vor. 7, 2. Der Herr aber sprach zu Gideon: Das Volk, das bei dir ist, ist zu zahlreich, als dass ich Midian in seine Hände geben könnte. Israel könnte sich sonst gegen mich rühmen. 12, ich habe jetzt 12. Die Midianiter aber und die Amalekiter und alle Söhne des Ostens waren in der Ebene eingefallen, wie eine Menge Heuschrecken, und ihre Kamele waren vor Menge nicht zu zählen, wie der Sand am Ufer des Meeres. Also stellt euch mal das Bild vor. Nicht 100 Soldaten, nicht 1000 Soldaten, sondern ein Heer, so wie ein Heuschrecken. Also ich stelle mir vor, wenn irgendwie vom Ib oben draufsteht, dass es komplett nur Soldaten waren mit Kamelen und alles, die sich quasi wie so ein Heuschrecken ausgebreitet haben, wie eine Plage. Und menschlich gesehen hatte das Volk Israel auch keine Chance mit diesen 32.000 Männern, die sie gesammelt haben. Gideon wird wahrscheinlich schon aufgeatmet haben. Vorher waren sie eigentlich hilflos, die wurden immer ausgeraubt. Jetzt hat er wenigstens seine 32.000 Männer, es war wenigstens eine Armee. Es war nicht genug, es war lange nicht genug, aber es war wenigstens etwas. Es war wenigstens ein Fundament, darauf konnte man aufbauen. Da konnte man wenigstens ein bisschen verteidigen. Man konnte ein bisschen, wie gesagt, dagegen schlagen. Und wenn ich in so einer Situation wäre und jetzt kommen schon mal 32.000 Mann, dann würde ich wahrscheinlich noch mehr Leute mobilisieren. Jetzt sind schon 32.000 Mann gekommen. Jetzt würde ich dann nochmal rausrufen. Jetzt sind schon 32.000 gekommen. Wenn ihr kommen würdet, ihr werdet nicht alleine. Kommt doch mehr und sowas. Und ich würde noch mehr machen. Also ich würde, dass sie sich mehr beteiligen sollen. Noch mehr Waffen, noch mehr Stärke, noch mehr Sicherheit für mich, für das Volk und auch die Wahrscheinlichkeit des Sieges auch damit erhöhen. Und was interessant ist, also ich würde es so machen, die meisten würden es so machen. Und bei Gott, er sagt hier nicht, es sind nicht zu wenige, sondern er sagt, es sind zu viele. Wir lesen Richter 7, Vers 2. Der Herr aber sprach zu Gideon: Das Volk, das bei dir ist, ist zu zahlreich, als dass ich Midian in seine Hand geben könnte. Israel könnte sich sonst gegen mich rühmen und sagen: Meine eigene Hand hat mich gerettet. Das ist für mich der Schlüsselvers des ganzen Kapitels. Also hier wird verkleinert, ich lese später, wie es verkleinert wird. Gott verkleinert es ja nicht, weil 300 Soldaten irgendwie besser wären, eine Eliteeinheit irgendwie besser wäre, nicht weil er irgendwie Gideon demütigen wollte, nicht weil Gott Spaß daran hat, zu sehen, wie Menschen an ihre Grenzen kommen, sondern aus einem einzigen Grund, damit niemand Gott die Ehre nimmt. Das war eigentlich der Hauptgrund. Hier sagt sogar Gott, warum er das, was jetzt folgen wird, macht, also warum er diese 32.000 auf 300 runterbricht. Und warum ist es so? Warum sagt er es? Warum sagt er hier quasi, damit mir keiner die Ehre nimmt? Und wenn wir ehrlich sind, wissen wir auch warum. Weil Gott kennt unser Herz, wir kennen uns. Und nehmen wir mal an, in 15 Jahren würde unsere Gemeinde sich auf das Zehnfache vergrößern. Dann würden wir schnell sagen, das haben wir geschafft, das haben wir aufgebaut, das ist unser Erfolg, irgendwas haben wir ja richtig gemacht. Und es war meine Leistung, wie schon gesagt. Der eine oder andere würde auf diese nachrückwirkend auch so kommen, vielleicht nicht offen aussprechen, aber es wird es irgendwo glauben, es wird nur denken. Und das ist halt oft beim Erfolg, egal ob es auf Arbeit, egal ob es in der Erziehung war, wenn deine Kinder irgendwie alle Doktor wurden oder sowas, dann ist es meistens meine Leistung, ich habe es hinbekommen. Aber dabei vergessen wir auch oft, dass schon quasi der nächste Atemzug ein Geschenk Gottes ist. Also alles, was wir haben, ist eigentlich letztendlich, kommt von ihm. Und genau deshalb greift hier Gott auch ein. Also er schützt sie quasi nicht vor den Midianitern, er schützt sie vor ihrem eigenen Stolz. Sie sollen erkennen, wie groß Gott ist. Die Lage, warum sie eigentlich in dieser brenzlichen Lage gelandet sind, war oder ist, weil sie ja Gott weggeworfen haben. Sie haben gesagt, das machen wir selbst, wir machen, was wir wollen. Das war eigentlich das Grundproblem, wie sie überhaupt in diese missliche Lage komplett in der Richterzahl gekommen sind. Indem sie Gott verwerfen. Wieso verwerfen sie Gott? Weil sie halt machen wollen, was sie wollen. Weil sie denken, sie kriegen es besser hin. Und an dieser Stelle sagt mir diesem Ich oder ich soll erhöht werden oder Gott soll erhöht werden. Da habe ich an David gedacht. Also als Gott, als Goliath Israel herausforderte, hätte er statt David hätte er auch einen zweiten Simson, also auch so wie so einen Richter schicken können. Und denken wir mal dran, was Simson alles getan hat. Er zerriss einen jungen Löwen mit bloßen Händen. Er schlug 1.000 Philister mit einem Eselskinnbacken. Das ist einfach nur Knochen. 1.000 Stück alleine zerschlagen. Er riss die Stadttore von Gaza samt Pfosten und Riegeln heraus und trug sie auf einen Berg. Und jahrelang versetzte er eigentlich in Alleingang ein ganzes Volk in Angst und Schrecken. Und ein Mann mit solchen Kräften hätte Goliath wahrscheinlich hätte mit dem Boden gewischt. Er hätte ihn komplett fertig gemacht. Goliath, so groß er war, so stark er war, gegen einen Simson hätte er keine Chance gehabt. Und in der Richterzeit hat schon Gott so einen berufen. Hätte er wieder so einen berufen können, hätte wieder so einen, jemanden so viel Kraft geben können. Hat er aber nicht getan. Stattdessen, wer kam? David kam. Weil wenn so einer wie Simson gekommen wäre, wenn so einer wie Simson Goliath besiegt hätte, dann würde man auch sagen, ja, wie stark ist dieser Typ gewesen? Was für ein Held war das? Was für eine unglaubliche Kraft hatte er und sowas? Man würde sagen, okay, die Kraft kam von Gott, aber das meiste würde wahrscheinlich sogar bei diesem Superkrieger hängen bleiben, dass er so gut gekämpft hat, dass er so stark war. Und dieser Kampf wäre auch nicht so, erstens preist es durch Gott, dieses Goliath gegen David. Das hat ja quasi auch, dieses Bild hat sich ja auf alles verändert. Sobald irgendein Großer gegen einen Kleinen kämpft, egal ob es Nation ist, Fußballmannschaft, kommt dieses Bild, es bleibt in Erinnerung, weil es so ein Gottes Kraft gezeigt hat, dass Gott aus Gottes Kraft gekommen ist. Nicht, dass es David geschafft hat aus eigener Kraft, sondern dass es aus Gottes Kraft gekommen ist. Er hätte es gesagt, er hätte es anders machen können. Hat er nicht getan. Gott wollte was anderes. Er hat stattdessen, statt diesen Muskelprotz, statt diesen Superhelden, schickt er quasi einen kleinen Hirtenjungen, einen kleinen, der nicht mal seine eigene Familie beachtet wurde. Die haben gesagt, geh nach Hause und sowas, du hast jetzt Essen gebracht, zisch wieder ab. Und mit einer kleinen Schleuder. Und David gibt selbst die Antwort in 1. Samuel 17, 46. Damit die ganze Erde erkennt, dass Israel einen Gott hat. Das war sein Spruch. Da hat er den Steinschleuder genommen und ist dann gegen Goliath gezogen. Er wollte Gott ehren. Er wollte der ganzen Welt zeigen, dass Israel einen Gott hat, dass Israel einen Gott, großen Gott hat. Und durch diesen kleinen Hirtenjungen hat er es auch gezeigt. Und darum geht es. Nicht David soll groß werden, Gott soll groß werden. Und genau diese selbe Lektion, die David so gesehen dem ganzen Volk, der ganzen Welt gezeigt hat, darum geht es auch in Richter 7, geht es im Gideons Leben. Zuerst waren es 32.000 Mann, danach waren es 10.000 Mann, die wurden ja ausgesiebt, der Angst hatte, durfte gehen. Dann heißt zwei Drittel ist gegangen und danach war wieder ein Test und dann blieben nur 300 Stück. 300. Also mit jedem Schritt wird Gideon kleiner. Und desto Gideons Armee kleiner wird, desto Gideons oder Israels Armee kleiner wird, ihre Möglichkeiten kleiner werden, desto größer wird Gott. Und wenn wir ehrlich sind, also wozu sind wir geschaffen? Es kommt auch in dieselbe Richtung, mit Ehre geben, Gott Ehre geben. Und es fällt uns schwer, quasi zurückzutreten, es fällt uns schwer, abzugeben. Und jeder Mensch, das ist natürlich, möchte Anerkennung. Wir freuen uns über Lob. Wir möchten etwas erreichen. Ich sage, das ist zutiefst menschlich. Und die Bibel aber erinnert uns daran, warum wir überhaupt geschaffen wurden. Und zwar Jesaja 43, 7. Jesaja 43, 7. Einen jeden, der mit meinem Namen genannt ist und den ich zu meiner Ehre geschaffen habe, den ich gebildet und gemacht habe. Hier beschreibt Gott das Volk, hier beschreibt, was er gemacht hat, warum er sie gemacht hat. Er hat sie gemacht zu meiner Ehre. Also wir sind gemacht zu seiner Ehre. Also es ist bemerkenswert. Wir sind nicht gemacht worden, damit wir uns selber ehren sollen, was wir immer machen, was wir auch immer denken, was unser Verständnis ist, sondern zu seiner Ehre. Und im Korinther, also es ist nicht nur im Alten Testament, das gilt nicht nur fürs Volk, wir stehen nicht quasi drüber, sondern es wird auch im Alten Testament, im Neuen Testament aufgegriffen. Jetzt Korinther 10, 31. Ob ihr nun esst oder trinkt und sonst etwas tut, dies tut alles zur Ehre Gottes. Und 1. Petrus 2, 6 wird es nochmal ergänzt und sowas. Also es ist unser Lebensauftrag. Also nicht unser Name soll groß sein, sondern alles, was wir tun. Deswegen wurden wir erstens erschaffen zur Ehre Gottes und wir sollen alles, was wir tun, selbst solche Nebensächlichkeiten, wir essen und trinken, sollen wir zur Ehre Gottes tun. Wenn wir auf der Arbeit arbeiten, sollen wir alles zur Ehre Gottes tun. Leute sollen das sehen, sollen es merken, dass es quasi nicht aus unserer Motivation so gute Leute sind oder lieben, sondern soll alles zur Ehre Gottes sein. Das ist das, was eigentlich das ganze Christentum, worauf es hinausläuft. Alles zur Ehre Gottes. Also nicht mein Name soll groß werden, nicht meine Gemeinde soll groß werden, nicht mein Dienst soll groß werden, nicht meine Fähigkeiten, sondern immer sollte Gott groß gemacht werden. Und um das zu zeigen, das bildhaft auch zu zeigen, reduziert Gott Gideons Heer. Darum sendet er auch David statt irgendeinen Simson, einen zweiten Simson. Und darum gebraucht auch Gott immer Menschen, wenn man auch so Berichte liest und sowas, die nach menschlichen Maßstäben nicht gerade die Besten, nicht die Größten sind, vielleicht sogar noch kränklich sind oder vielleicht nicht ganz so gebildet sind. Denn wenn Gott handelt, soll am Ende niemand sagen, was für ein Mensch, sondern was für ein großer Gott. Ja, also lesen wir weiter. Wie gesagt, nachdem diese 22.000 Männer, da gibt es sogar eine, im 5. Buch Moses habe ich jetzt nicht drauf, aber wenn Israel Soldaten gesammelt hat und da gibt es auch eine Weisung, in sagt im 5. Buch Mose, und sie zu ängstlich sind, sollen sie nach Hause gehen. Die würden eh die ganze Moral der ganzen restlichen Soldaten runterziehen. Und so war das auch nichts irgendwie Überraschendes, dass diese Meldung kam, dass jeder, der Angst hat, der ängstlich ist, dass er nach Hause gehen soll. Und so sind sie gegangen, 22.000 Männer, also zwei Drittel. Und so standen am Ende nur 10.000. Und wie gesagt, die 32.000 war wahrscheinlich schon eine Herkulesaufgabe zu machen. Aber mit 10.000 bist du noch viel zu wenig. Und gehen wir so zurück zu Richter. Warte. Ja, Richter 7. Richter 7. Richter 7. Also Richter 7, 4 bis 7. Und der Herr sprach zu Gideon: Das Volk ist noch zu zahlreich. Führe sie hinab an das Wasser. Dort will ich sie prüfen. Dort will ich sie dir prüfen. Und von welchem ich dir sagen werde, dass er mit dir ziehen soll, der soll mit dir ziehen. Und von welchem ich aber sagen werde, dass er nicht mit dir ziehen soll, der soll nicht ziehen. Und er führte das Volk an das Wasser hinab. Und der Herr sprach zu Gideon: Wer mit seiner Zunge von dem Wasser leckt, wie ein Hund leckt, den stelle gesondert für sich auf. Ebenso wer auf seine Knie fällt, um zu trinken. Da war die Zahl derer, die von der Hand in den Mund geleckt hatten, 300 Mann. Alles Übrige war aber auf die Knie gefallen, um Wasser zu trinken. Und der Herr sprach zu Gideon: Durch die 300 Mann, die geleckt haben, will ich euch erretten und die Midianiter in deine Hand geben. Und das ganze übrige Volk soll nach Hause gehen. Also da habe ich schon mehrere Auswertungen gegeben, warum das so und so. Für mich hat es überhaupt keine Bedeutung, warum die einen hingingen. Also eine der berühmtesten Auswertungen ist, dass quasi, wenn du hinkniest und aus den Händen trinkst, dann musst du deine Waffe quasi zur Seite legen. Und die wie ein Hund gekämpft haben, die waren halt quasi jederzeit aufmerksam und haben ja drauf geleckt, wie so kleine Hündchen. Sagt, aber dafür haben sie aber ihre Rüstung, ihre Waffen behalten. Wenn man sagt, Vers 2, warum das zu viele waren, eigentlich wollte Gott nur reduzieren. Deswegen gebe ich auf dieses Beispiel jetzt nicht. Es war nur ein Zeichen oder eine Möglichkeit, dass man auf die 300 Leute kommt. Man musste auf eine kleine, ja, man kann sagen, so eine Gemeinde wie Böblingen kommen. Das war so die Anzahl. Auf diese Anzahl wollte Gott kommen. Und so ist gesagt, von 32.000 sind nur 300 übrig geblieben. Das ist weniger als 1%. Also 99% hat Gott nach Hause geschickt. Und wenn wir ehrlich sind, in dieser Situation der 300, wenn wir sehen, du hast ein riesen Heer gehabt und was am Ende dann übrig geblieben ist, dann würde ich schon fragen: Herr, was machst du da? Was soll das? Und vielleicht kennt man auch solche Situationen. Man betet um Hilfe und plötzlich wird die Situation schlechter oder scheinbar schlimmer. Man betet um Versorgung und man verliert seinen Arbeitsplatz. Man betet um Heilung und die Krankheit erschwert sich. Oder du betest für die Familie und dann kommen irgendwie Konflikte und noch mehr Konflikte, noch größere Spannungen. Und da fragt man sich, wahrscheinlich so wie diese Soldaten, das wird nicht geschrieben, aber ich bin mir fast sicher, was soll das? Das ist doch nicht realistisch, dass wir so gewinnen. Also das ist verrückt. Und da wird schon fragen, oder da kommt fragen, ob Gott dann die Kontrolle verloren hat. Das ist Realitätsverlust eigentlich, wenn man militärtaktisch so denkt oder so handelt. Und Gideon hätte auch dieselbe Fragen stellen können, hat er aber nicht getan. Und manchmal nimmt uns Gott wie damals Sicherheiten weg. Er hat ihnen die Sicherheit weggenommen. Sie hatten die Sicherheit durch diese 32.000 Mann, da fühlt man sich schon recht sicher in dieser Runde, in dieser großen Runde. Und manchmal nimmt uns solche Sicherheiten weg und nicht, weil er uns schaden will, sondern dass wir quasi ihm mehr vertrauen sollen als unsere Sicherheiten. Und das Problem ist, warum wir oft Gott, oder dass wir, wenn wir Gott vertrauen, dann liegt es meistens daran, dass wir einen Plan B haben. Also solange genügend Geld auf dem Konto liegt, ist alles okay. Solange die Gesundheit mitspielt, solange die Menschen uns helfen können, oder solange wir die Situation einigermaßen irgendwie kontrollieren können, ist alles okay. Doch wenn wir an einen Punkt kommen, wo das alles wegbricht oder ein Teil davon wegbricht und wir zu dem Punkt kommen, sagen, jetzt kann nur Gott helfen, Da beginnt quasi Gott, da kann Gott erst wirken, da kann Gott groß werden, da kann Gott sich erhöhen. Und sagt, da sind 300 Leute, das ist vielleicht etwas, was nur die Jüngeren kennen, aber wenn ich an die 300 Soldaten denke, dann denke ich an den Film 300. Also, der Film erzählt halt die Geschichte der Spartaner bei den Thermopylen. Und da stehen halt 300 Mann gegen auch Hunderttausende, also eine riesige Übermacht. Und der Film ist ja nicht ganz historisch korrekt. Am Ende waren es schon 300 Spartaner, aber sie hatten mehrere tausend griechische Verbündete, die ihn unterstützten. Und trotzdem blieb halt die Botschaft dieselbe. Also sie kämpften tapfer gegen eine weit, weit überlegene Armee. Aber diese Männer mussten selber kämpfen. Diese Männer mussten ihre Schwerter ziehen, sie mussten bluten. Sie starben heldenhaft. Das war, sagt, sehr heldenhafte Truppe. Es war, sagt, verrückt. Es war ein Himmelsfahrtkommando. Sie wollten Zeit erkämpfen. Und bei Gideon, wie gesagt, auch wieder 300. Da sind es wirklich 300 gewesen. Aber da war es komplett anders. Und zwar, auch die standen einer riesigen Übermacht entgegen. Wie gesagt, wie Heuschrecken, Kamele, wie Heuschrecken, nicht zu zählen, allein die Kamele. Aber da verfolgt Gott ein anderes Ziel, ein komplett anderes Ziel. Und zwar sollen sie nicht gerade nicht zeigen, wie mutig sie sind. Sie sollen zeigen, wie mächtig Gott ist. Und schauen, was sie bekommen haben. Sie haben nicht irgendwie, Gott hat nicht irgendwelche besseren Schilder gegeben. Also irgendwelche Schilder, Speere, eine bessere Ausrüstung oder irgendwelche Superkräfte gegeben, keine geheimen Waffen oder sowas, sondern sie bekamen Hörner, Krüge und Fackeln. Und ich sag, wenn ich in der Situation wäre, jeder in der Situation hätte auch gefragt, General Gideon, das soll der Plan sein? Also das ist alles. Und sagt, militärisch betrachtet, nachträglich, wenn man in der Situation ist, dass da nicht die Leute gegangen sind. Für mich sind eigentlich diese Soldaten eigentlich die wirklichen Vorbilder, nicht Gideon, sondern diese Soldaten, dass sie quasi gehorsam waren. Gideon hat ja eigentlich schon vorher die ganzen Zeichen bekommen. Er hat das mit dem Wolltest, wo es nass wurde, hat er bekommen. Dazu komme ich später auch. Der ist noch direkt ins Nachtlager gekommen, hat das Gespräch mitbekommen. Der hat ganz am Anfang, als er rekrutiert wurde, hat einen Gott das Altar verbrennen lassen. Also Gideon hat dann die Sicherheiten bekommen. Die Soldaten haben gar nichts bekommen. Sie haben einfach nur Befehle gehorcht, okay, wir ziehen jetzt gegen die Midianiter und haben den Befehl bekommen und waren gehorsam. Sie haben vertraut. Und sagt, rein militärisch, rein logisch betrachtet, war das absurd. Es ist Kontrollverlust, es ist Realitätsverlust. Aber wenn man so die Bibel liest, sagt auch bei David, auf sich menschlich gesehen, war das verrückt. Es war Kontrollverlust, Realitätsverlust. Also aus David, also die Leute mussten denken, der Junge hat. Ist nicht ganz sauber. Aber genau das, wenn wir es öfters lesen, es gibt auch andere Geschichten, ist Gottes Handschrift. Also Gott braucht nicht unsere Stärke. Er sucht unseren Glauben. Und wie gesagt, diese Männer führen einfach aus, was Gott ihnen aufgetragen hat. Also sie sind eigentlich sogar die wirklichen Vorbilder. Diese 300 Männer. Dass dann von 300 Männern nicht gesagt hat, wir gehen, das ist ja wirklich wahnsinnig. Da haben wir überhaupt null eine Chance. Da haben wir jetzt ein Ding kaputt gemacht und dann werden wir überrannt. Und dann lesen wir in Richter 7, 22. Etwas, wie es dann weiterging. Denn während die 300 Mann in die Hörner stießen, richtete der Herr in dem ganzen Lager das Schwert eines jeden gegen den anderen. Und das Heer floh bis Beth-Sitta gegen Zererat, bis an das Ufer von Abel-Mahola bei Tabert. Richter 7, 22. Und wie gesagt, die 300 plus, also bei Sparta, da waren es ja 300 plus ein paar Tausend, die haben selber kämpfen müssen. Und wenn man jetzt Vers 22 genau aufmerksam gelesen hat, da mussten sie gar nichts tun. Die haben gar nicht gekämpft. Also die Israeliten haben dieses Heer besiegt, dieses mächtige Heer besiegt und mussten niemanden schlagen. Keiner von ihnen hat überhaupt nicht mal das Schwert ziehen müssen. Sie gewannen eigentlich kampflos haben sie den Kampf gewonnen. Nicht durch ihre Kraft, sagt, sie haben sie besiegt, sie haben sie bezwungen, aber dadurch, wie sie besiegt haben, wird dann nochmal deutlich, sie haben ja null Beteiligung gehabt, weil die Midianiter haben sich selber erschlagen, die sind panisch geworden und haben sich Schwerter gezogen und haben sich alle gegenseitig quasi massakriert und sind dann geflohen. Also diese 300 Mann mussten gar nichts tun, weil Gott für sie gekämpft hat. Und das ist auch dasselbe, was Gott auch am Schilfmeer gesagt hat. In 2. Mose 14, 14. Auch da hat Gott für das Volk gekämpft. Auch da hat Gott eine riesige Armee, eine total überlegene Armee in die Flucht geschlagen. Und er sagt da im 14. Vers, der Herr wird für euch kämpfen. Ihr sollt still sein. Das war die Aufforderung, das mussten sie einfach gehorchen. Und er hat gekämpft. Er hat die Ägypter, damals waren es die Ägypter, besiegt. Und Jahrhunderte später sagt Gott durch den Propheten Sacharja, Sacharja 4, 6. Nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist spricht der Herr, der Herrscher. Also sagt nicht in welche Mächte, nicht in welche Heere, nicht in welche Soldaten, sondern durch seine Macht. Also das ist Gottes Prinzip. Also bedeutet nicht, dass wir nichts tun. Also Gideon musste losgehen, er musste gehorchen, er musste mitten in der Nacht zum Lager gehen. Die 300 Männer mussten, wie gesagt, auch gehorchen. Sie mussten in die Hörner blasen, sie mussten ihre Fackeln hochhalten. Aber der eigentliche Sieg schenkte am Ende Gott. Und das ist genau bis heute auch so. Also wir können keine Menschen verändern. Wir können niemanden retten, wir können keine Herzen neu aufmachen. Wir können keine Sünden vergeben. Wir können keine Gemeinde wachsen lassen. Und wir können auch keine Erweckung erzwingen. Das alles kann nur Gott. Und unsere Aufgabe ist eigentlich wie bei diesen 300 Soldaten, Gehorsam. Also wir sollen gehorsam, das ist unsere Aufgabe. Und Gottes Aufgabe ist dann der Sieg. Und vielleicht kämpft der eine oder andere gegen Sorgen, also gegen Schuld, gegen Angst, gegen Krankheit, gegen Probleme in der Ehe oder Familie. Oder man versucht aus eigener Kraft zu gewinnen. Und da macht halt Gideons Geschichte, Gideons Erlebnis halt macht Mut. Und zwar zeigt es, dass wir unsere Kämpfe Gott abgeben sollen, können und er kämpft dann. Nicht, weil wir passiv werden, sondern weil wir erkennen können, so war quasi meine Predigt auch überschrieben, wir sind klein, Gott ist groß. Und bevor Gott, das kommt jetzt auch das sehr wichtige auch Aspekt, bevor Gott auch nur einen Schritt in den Kampf tut, bevor er in den Kampf zieht, tut er noch etwas Großartiges, also Gott. Er stärkt Gideons Glauben. Und zwar schickt Gott ihn an dem, quasi kurz vor der Schlacht, schickt er ihn ans Lager der Midianiter. Und da soll er oder hat er gehorcht, wie so zwei Soldaten, ich denke mal die Wache oder so, miteinander sprachen. Und das Gespräch, das lesen wir in Richter 7, 13 bis 14. Richter 7, 13 bis 14. Und da hat ein Soldat, 13 werde ich übersprungen, also da hat ein Soldat etwas geträumt und er erzählt, was er geträumt hat. Und das Interessante ist, sagt der Traum selbst, finde ich mehr mega. Die Geschichte, wie es passiert ist, muss man sich nicht merken. Was man sich merken sollte, ist die Auslegung dieses Traumes. Die finde ich viel interessanter als der Traum selbst. Also da tut der eine Soldat seinen Traum erzählen und der andere Soldat, der Midianiter, tut diesen Traum deuten. Und Vers 14, da antwortete der andere, das ist nichts anderes als das Schwert Gideons, des Sohnes des Joas, des Israeliten. Gott hat die Midianiter samt dem ganzen Lager in seine Hand gegeben. Das ist die Deutung des Traums. Und das ist echt krass. Also stellt euch mal vor, also Israel hat wahrscheinlich, die 300 Mann, ich weiß nicht, ob sie da überhaupt an diesen Sieg geglaubt haben, aber die Midianiter haben an den Sieg geglaubt. Die Midianiter, dieser Soldat, hat an den Sieg Israels schon geglaubt. Bevor der Kampf überhaupt angefangen hat, haben sie diesen Traum so gedeutet. Also war da schon dieses Selbstverständnis da. Also sie fürchteten sich vor einem Gott, den Israel selbst oft vergessen hat. Also die Midianiter haben sich schon vorher gefürchtet. Und jetzt passiert was Schönes, und zwar nachdem Gideon das gehört hat, nachdem Gideon gehört hat, dass selbst die Midianiter verstanden haben, dass sie in die Hand Gottes gegeben werden. Vers 15. Als nun Gideon die Erzählung des Traumes und seine Auslegung hörte, da betete er an und er kehrte wieder in das Lager Israels zurück und sprach, macht euch auf, denn der Herr hat das Lager der Midianiter in eure Hand gegeben. Also nachdem er es gehört hat, betete er an. Und deswegen hat er gesagt, bemerkenswert. Also er rennt nicht sofort los, er macht keine Siegesfeier, er klopft sich nicht auf die Schulter, er sagt nicht, jetzt habe ich es verstanden, jetzt können wir loslegen. Er wird irgendwie nicht wirklich, keine Ahnung, zimperlich oder sowas, sondern er fällt vor Gott nieder. Warum? Warum nieder? Er hat quasi Gott ja gepriesen, er hat Gott gedankt. Also, weil er verstanden hat, der Sieg gehört nicht mir, sondern der Sieg gehört Gott. Also er hat Gottes Handschrift gesehen. Er hat Gottes Handschrift in diesem Krieg, in dem, was jetzt folgen wird, gesehen. Und das ist genau Anbetung. Also Anbetung bedeutet nicht zuerst zu singen, sondern Anbetung bedeutet anzuerkennen, du bist Gott, nicht ich. Und sagt, das fällt uns oft auch schwer. Also man möchte gerne die Kontrolle behalten. Man möchte selbst die Probleme lösen. Und wir möchten gerne sagen können, das habe ich geschafft. Und wenn man im Leben ist, wenn man im Glaubensleben ist, auch liest, dann kommt man halt an den Punkt, wo man bewusst die Grenzen aufgezeigt bekommt. Also nicht, um uns kaputt zu machen, sondern damit wir erkennen, so wie Gideon, dass wir Gott brauchen. Denn solange ich denke, ich schaffe es allein, wird Gott quasi nur so als Ergänzung, so als Plan B, so ein bisschen zusätzlich. Und nicht als Unterstützung. Also Gott möchte die unterstützen. Gott möchte quasi die treibende Kraft sein. Also er möchte unser Herr sein. Und ich habe auch folgende Theorie. Und zwar, ein stolzer Mann oder ein stolzer Mensch betet selten. Und ein dankbarer Mensch betet dagegen oft. Warum? Weil Dankbarkeit immer anerkennt, ich habe etwas empfangen. Stolz sagt, ich habe es verdient. Dankbarkeit sagt, Gott hat es geschenkt. Und ich denke mal, dieses Gott hat es geschenkt, diese Dankbarkeit, diese Herzenseinstellung ist wahrscheinlich auch einer der Gründe oder Hauptgründe, warum die Bibel uns auch oft auffordert, dankbar zu sein. Nicht, weil Gott quasi unser Lob nötig hätte, sondern weil wir Dankbarkeit unser Herz verändert. Ein dankbarer Mensch wird demütig. Ein dankbarer Mensch erkennt, ich verdanke Gott mein Leben, meine Familie, meine Gemeinde, meine Gaben, meine Erlösung. Eigentlich verdanke ich ihm alles. Und Jakobus schreibt, Jakobus 4,6, auch sehr berühmte Stelle, wenn es um Stolz geht, wenn es um Hochmütigkeit geht, da heißt es, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Also Gott widersteht Hochmütigen und bei den Demütigen ist er. Also ihnen gibt er Gnade. Und Demut bedeutet nicht, schlecht über sich selbst zu denken. Demut bedeutet, richtig über Gott zu denken. Also je größer Gott wird, desto kleiner werde ich. Und je kleiner ich werde, desto mehr Raum bekommt Gott. Und Johannes der Täufer hat es auch in einem, finde ich, sehr berühmten Satz zusammengefasst. Das ist quasi diese christliche Diät. So sagt man, er sagt, er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Also sagt er quasi über Jesus. Und dann da tut Johannes der Täufer sich quasi zurücknehmen, weil er gesehen hat, da ist Jesus und Jesus soll wirken. Und dann sagt er diesen Satz, er muss wachsen, aber und ich muss abnehmen. Das ist quasi die Grundeinstellung, die Gott auch will in unserem Leben. Er muss wachsen, ich muss abnehmen. Und das genau geschieht auch bei Gideon. Und kommen wir zur größten Schlacht, die wir führen, die auch wir führen. Und zwar, ich kämpfe gerade, vielleicht sagt das auch hier einer. Also nicht gegen Midianiter, aber gegen Sorgen, gegen Schuld, Versuchung, Einsamkeit, Krankheit, Hoffnungslosigkeit. Und die größte Schlacht, die es gibt, ist nicht die Schlacht gegen Menschen, sondern ist die Schlacht gegen Sünde. Und das ist auch eine Schlacht, die wir niemals gewinnen hätten können, weil es ist unmöglich. Menschen hätten es nicht bekommen. Wir hätten, weil wir sündig sind, weil wir so eine sündige Natur haben, egal wie viel wir versucht haben, egal wie viele Gesetze wir versucht hätten, aber es wird nicht funktionieren, es hätte nicht gereicht. Und deshalb kam Jesus. Und so lesen wir in 1. Petrus 2 bis 24. 1. Petrus 2,24. Er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen, auf dem Holz, damit wir, den Sünden gestorben, der Gerechtigkeit leben mögen. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Also Jesus selbst hat es getragen. Jesus war auch der Einzige, der diese Sünden, also Schuld tragen konnte, der dieses Opfer bringen konnte. Und genauso wie Gideon diesen entscheidenden Sieg nicht selbst erringen musste, nicht selbst erringen konnte, die wären wahrscheinlich kläglich gescheitert, die wären alle tot, wenn sie es aus ihrer eigenen Kraft versucht hätten. Besonders mit den 300 Leuten. Chancenlos. Und so hat Jesus auch schon diesen entscheidenden Kampf gewonnen. Und deswegen hat er auch am Kreuz gesagt, es ist vollbracht, also es ist alles vollbracht, es ist beendet. Also die Schuld sind alle beglichen. Also es ist nicht, es ist begonnen, hat Jesus gesagt, oder jetzt könnt ihr weitermachen, jetzt habe ich meinen Teil gemacht, jetzt macht ihr euren Teil, sondern nee, es ist alles vollbracht. Er hat alles bezahlt. Und unsere Rettung ist Gottes Werk. Und deswegen kann sich auch niemand rühmen. Und deswegen möchte ich noch zum Schluss nochmal diesen roten Faden oder einen roten Faden zusammenfassen. Und zwar, Gott hätte das Volk mit diesen 32.000 Mann kämpfen lassen, hätte können. Er hat ja von Anfang an gewusst, er braucht die 32.000 Mann nicht. Er hat von Anfang an gewusst, ihm reichen die 300. Und trotzdem hat er die 32.000 Mann rufen lassen, zu zeigen, er könnte es auch mit diesen 32.000 Mann, die Menge war da, hat es aber nicht getan. Er hätte, wie gesagt, auch bei Goliath, wenn wir schauen können, hätte einen zweiten Simson aufstehen lassen können, hat er auch nicht getan. Und er hätte diese 300 Mann irgendwie zu zweiten Simsons machen können, irgendwie ihnen einen besseren Stahl geben können oder modernere Waffen, hat er auch nicht getan. Er hat sie nicht irgendwie stärker gemacht, mächtiger gemacht. Er tat es auch nicht. Und warum hat er es nicht getan? Weil Gott wollte etwas Wichtiges als ein militärischer Sieg. Für ihn war was Wichtiges. Und zwar wollte er Israel erkennen lassen, er wollte ihre Herzen verändern. Und zwar wollte er zeigen, dass ich bin Gott, ich bin der Gott, der den Sieg bringt. Nicht eure Stärke, nicht eure Zahl, also an Soldatenzahl, nicht eure Erfahrung, nicht eure Fähigkeiten. Ich allein habe euch aus dieser Lage befreit. Nicht ihr habt es aus eigener Kraft geschafft, sondern ich habe es geschafft. Ich allein. Und deswegen soll auch, weil er es geschafft hat, ihm auch diese Ehre dann auch zuteil kommen oder auch zuteil werden. Und genau das gilt auch bis heute. Also wir leben in einer Zeit, in der jeder groß werden will, jeder irgendwie Influencer werden will, also ein Star werden will mit mehr Einfluss, mehr Erfolg, mehr Bekanntheit, mehr Anerkennung. Aber es funktioniert im Reich Gottes ebenso nicht. Wir lesen in Matthäus 23, 12. Matthäus 23, 12. Wer sich aber selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Und vielleicht muss ich heute gar nicht stärker werden. Vielleicht musst du Gott einfach größer werden lassen. Oder vielleicht musst du nicht mehr kämpfen. Vielleicht musst du einfach nur lernen, Gott kämpfen zu lassen. Oder vielleicht musst du auch nicht mehr beweisen, wie gut du bist, sondern vielleicht darfst du einfach glauben, dass Gott gut ist. Und sagt am Ende unseres Lebens, am Ende eines jeden christlichen Lebens, sollte man nicht sagen, was für ein großartiger Prediger das war, was für ein großartiger Mitarbeiter es war, sondern man muss sagen, okay, Gott, wie hat Gott an ihm gewirkt, was für ein großartiger Gott es war. Oder was für einen großartigen Gott er gefolgt ist. Das ist das, was am Ende so gesehen auf unserem Grabstein stehen sollte. Und dafür wurden wir geschaffen. Also, ich lese noch kurz vor Jesaja. Jeden, der mit meinem Namen genannt ist und den ich zu meiner Erde geschaffen habe. Ich habe jetzt Psalm, aber Psalm geht es, das Thema auch noch. Kommt in dieselbe Richtung. Psalm 33. Habe ich rausgeschmissen, aber jetzt ist es auf der Folie, deswegen lesen wir es vor kurz vor. Psalm 33, 16 bis 18. Einem König ist nicht geholfen mit viel Heeresmacht. Ein Held wird nicht gerettet durch große Kraft. Das Ros ist trügerisch und kann nicht retten. Und trotz seiner großen Stärke kann man nicht entfliehen. Siehe, das Auge des Herrn achtet auf die, welche ihn fürchten, die auf seine Gnade harren. Also das ist gibt uns Rettung, nicht irgendwelche selbstgeleistete Leistung. Das gibt es nur trügerisch, wie es im Vers 17 heißt, sondern Wir sind zur Ehre Gottes geschaffen. Wir sollen ihm diese Ehre geben, wie diese Schlacht nur Ehre Gott gegeben hat eigentlich. Und darum lasst uns quasi auch leben, also zu seiner Ehre. Lasst uns dienen, lasst uns kämpfen. Und vor allem, darum lasst uns auch Gott vertrauen, wie wir auch diese 300 gemacht haben. Weil wir sind klein, aber Gott ist unendlich groß. Und das ist, sagt, die Lektion, die ich auch mitgenommen habe, diese, die Lektion hoffentlich, die ihr auch mitnimmt. Und deswegen lasst uns jetzt auch Gott preisen, deine Gebetsgemeinschaft. Und ihr könnt dann, oder ich bitte euch dann aufzustehen.